Podcast, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
Dann hat man auch gemerkt, die Jungs, die wollten unbedingt, die haben so eine Mentalität und so eine Moral an den Tag gelegt, dass man ja das richtig gespürt hat. Und von daher glaube ich, dass es hoch verdient war, dass wir das Spiel gewonnen haben. Und jetzt müssen wir hart arbeiten diese Woche und dann geht's nächste Woche weiter.
Die Worte des Trainers des VfB Stuttgart nach einem Spiel, das so ein bisschen Spiegelbild ist für die ganze Saison bisher, ne? Nach dem 3-1 gegen den 1. FC Nürnberg. Hallo Philipp Meisel.
Christian Pavlitsch, servus. Servus an euch da draußen. Ja, das ist es tatsächlich. Ja, der VfB hat wieder mal sehr lang gebraucht, irgendwie, um in diese Partie reinzufinden, hat dann vielleicht auch einen kleinen Arschtritt kassiert in der Kabine, ja, und dann ging's plötzlich und hat das dann ordentlich zu Ende gebracht, wie ich finde.
Und Spiegelbild verbunden natürlich mit der Hoffnung, dass dann auch am Ende alles gut geht und das Resultat dann doch das Gewünschte ist, so wie es eben jetzt am Montag war. Wir sprechen darüber, über dieses Spiel, haben natürlich auch noch ein bisschen den Fokus auf Wario Gomez, ja, das Wortspiel der Woche aus VfB-Sicht, und wollen das Ganze natürlich auch ein bisschen ausdiskutieren, auch wenn wir eigentlich zugegeben nicht jede Woche über den Videobeweis sprechen wollen, aber am Montag sind doch Dinge passiert, die so ein bisschen grundlegendere Sachen auch betreffen. Ja, schauen wie immer auf die U-Teams. Da geht's jetzt auch langsam Richtung Weihnachten. Und dann steht ja nicht nur am Montag das Spiel in Darmstadt an, sondern am Tag davor, am Sonntag, noch die außerordentliche Mitgliederversammlung mit der Wahl des Präsidenten. Pickepacke, volles Programm für uns beide.
Schön, dass du das mal sagst. Das ist normalerweise mein Claim, pickepacke voll, ja. Ja, nochmal zum Spiel. Also, ich weiß nicht, was da jetzt so wieder, natürlich hat Nürnberg, man muss auch immer sagen, es spielen halt nochmal elf andere mit, ja. Nürnberg hat das schon sehr ordentlich gemacht mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln. Was halt dann wiederum nicht passieren darf, ist so ein Tor so zu bekommen, ja. Hat der Trainer dann auch ganz klar angesprochen, machst du irgendwie deinen Rücken komplett auf, ja, lässt dich da von einem Kopfball quasi komplett aus dem Spiel nehmen, und der Frei, hieß er, glaube ich.
Genau.
Macht das dann mit ziemlicher, Der war ziemlich geladen, der gute
Vehement,
Mann.
Ja,
mit Vehement,
man sagen.
Sehr schönes Wort, Christian.
Danke.
Der hatte, was haben die davor, glaube ich, 4 oder 5 Spiele ohne eigenen Treffer. Also da ist natürlich auch so ein bisschen Knoten geplatzt. Und dann finde ich aber, dass mit dem ersten nicht anerkannten Tor von Endo, wo Gomez vorher diesen, ja, Check irgendwie macht gegen Behrens, dann ist so beim VfB schon ein bisschen der Knoten aufgegangen und sie haben dann zum Glück nach der Pause nahtlos dran anknüpfen können.
Du hattest auch das Gefühl, ich habe mich jetzt nach dem Spiel mit einer Kollegin aus der Online-Redaktion unterhalten, ihres Zeichens Club-Fan. Die gesagt,
so was gibt's für uns?
Ja, das gibt's tatsächlich.
Verrückt. Die musst du dir mal vorstellen.
Wir haben nahezu alles da bei uns.
Ja, Gladbach und Köln wusste ich. Ja. Und Kickers sowieso.
Und aber Schalke und alles dabei. Und entsprechend eben auch Nürnberg. Und sie sagte, dass man will wieder richtig gesehen hat, wie labil Nürnberg ist. Also ein Tor und dann sind sie auseinandergefallen, und das wäre wahrscheinlich auch passiert in der ersten Halbzeit, wenn dieses Endo-Tor gezählt hätte. Und am Ende dann in der zweiten Halbzeit dann direkt der Doppelschlag, da hast du gemerkt, dass die dann ein bisschen geknickt waren und dann es dann doch, sagen wir mal, labilere Gegner gibt als den VfB Stuttgart. Ich würde sagen, bevor wir uns hier den Mund fusselig reden über dieses Spiel, hören wir uns noch eine Fanstimme an, oder?
Außennetz.
Alles, was euch im Netz beschäftigt.
Ja, hallo, ich bin der Andreas. Und ich stand heute in der Kannstatter Kurve und ich fand, man hat heute zwei Gesichter vom VfB gesehen, die Hinrunde sehr gut zusammenfassen. Einerseits die sehr verunsicherte Mannschaft, die sehr viele Konzentrations- und Abstimmungsfehler gemacht hat, die lieber den Ball hinten rausspielt, als den riskanten Ball nach vorne zu spielen. In der zweiten Halbzeit hat man ein anderes Gesicht gesehen. Da gingen sie selbstbewusster zu Werk. Die Zweikämpfe wurden auch mit einer Härte geführt, die man noch erwartet, und auch gewonnen. Auch Silas hat mir sehr gut gefallen. Der hat auch sehr viel Druck gemacht, sehr mannorientiert gespielt. Und ja, individuell ist der VfB die beste Mannschaft der zweiten Liga. Und das will ich jetzt nicht mit irgendeiner Arroganz sagen, wie es rüberkommt, sondern einfach, das ist Fakt. Das Problem, was wir haben, ist ein Mentalitätsproblem. Die Mannschaft ist immer wieder viel zu verunsichert, lässt sich von Gegentoren ablenken, verliert die Konzentration. Und das muss man abstellen. Und ich denke, das wird sich auch in der Rückrunde richten. Was man auch gesehen hat, ist, wie gut Tim Walter als Trainer ist. Ich weiß, das möchten gerne viele nicht gerne hören, aber dass er die Mannschaft in der Halbzeitpause so umgestellt hat, dass sie auf einmal Fußball spielen konnten, das ist eine Eigenschaft, die nicht viele Trainer besitzen. Ich habe mal, glaube ich, in einem American Football Podcast gehört, dass die zweite Halbzeit meistens zeigt, wie gut ein Trainer seine Mannschaft unter Kontrolle hat. Und das, was wir gesehen haben, das war einfach spitze. Und ich hoffe, dass Tim Walter unser Trainer für sehr lange Zeit bleibt. Ciao.
Ja, gute Einschätzung, finde ich, auch mal die Sicht aus der Kurve dann in dem Fall. Und er spricht eben richtige Dinge an, denn das war schon so ein Stück weit ein Trainersieg auch, ja, meiner Ansicht nach. Ja, denn Tim Walter hat die richtigen Maßnahmen ergriffen in der Pause, sowohl wahrscheinlich was die Wortwahl angeht, und dass wir das natürlich wissen, weil wir nicht Mäuschen spielen können in der Kabine, aber eben auch, was sein Ingame-Coaching angeht. Ja, immer so, und haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, ja, immer so manchmal, weiß nicht, ob das so die richtige Geschichte war, oder manchmal blieben auch Sachen aus, die wir uns gewünscht hätten oben von der Pressetribüne. In diesem Fall hat er vieles richtig gemacht. Er bringt natürlich Silas, der ja einfach Wucht mitbringt, der was Wildes mitbringt, der für extrem viel Betrieb gesorgt hat auf dem Flügel, und für mich noch fast der wichtigere Kniff, Borna Sosa eine Position nach vorne zu ziehen, von Linksverteidiger ins Mittelfeld, um dann einfach ihm die Wege kürzer zu machen, die, sag ich mal, Frequenz seiner Flanken zu erhöhen. Das war dann schon noch ein Kniff, der dazu beigetragen hat, dass der VfB ordentlich in Abschlusspositionen kam in der zweiten Halbzeit.
Exakt, ich habe sogar, als ich die Startaufstellung gesehen habe, gedacht, vielleicht fängt er auch direkt so an.
Dachte ich, ich dachte das. Ich dachte aber auch, warum, du hast ja keine Not, Castro hat jetzt die letzten Wochen auf Linksverteidiger gespielt, warum wechselst du? Muss ja nicht sein eigentlich. Ja, lass es doch den jungen Kerl da vorne, wo man weiß ja auch, Kollege Sosa hat in seiner Zeit Kroatien bei Dynamo recht selten den Weg in die Defensive antreten müssen, ja, weil einfach der Gegner entsprechend war.
Gegen Slaven Belupo musst du nicht so viel verteidigen.
So sieht's aus, klar, und da hätte ich tatsächlich so wahrgenommen, war dann anders, und hat da korrigiert und hat definitiv seinen Teil dazu beigetragen, die Positionsverschiebung, dass es eben besser lief in der zweiten Halbzeit.
Über Tim Walter würde ich noch ganz kurz gerne sprechen mit dir und mal so ein bisschen deinen Eindruck abfragen. Ich fand ihn sowohl bei der Pressekonferenz vor dem Spiel als auch nach dem Spiel deutlich ruhiger, oder ich will nicht sagen, tiefenentspannt will ich nicht sagen, aber er wirkte ein bisschen ruhiger, nicht so, er hat nicht die Knalleraussagen gebracht, er hat doch sogar in der PK nach dem Spiel dann gesagt, so, jetzt die Punkte haben wir, machen weiter und müssen dann am Montag nachlegen. Das ist so ein bisschen, zumindest für mich, der Eindruck, dass da ein bisschen Demut eingekehrt ist, so ein bisschen in der Außenwahrnehmung. Wie siehst du das?
Er hat es ja selbst erklärt in der Pressekonferenz vor dem Spiel, indem er sagte, ich wäre ein schlechter Trainer, wenn ich mich nicht ausständig weiterentwickeln würde.
Ja.
Und das bedingt ja eben das eigene Hinterfragen. Und ich glaube, er ist so aufgeweckt, dass er schon gemerkt hat, dass eben vieles in den letzten Wochen, sag ich mal, auch wenn es vielleicht aus dem Kontext gerissen wurde und überinterpretiert, aber dass vieles ihm nicht unbedingt zuträglich war für seine persönliche Außendarstellung. Man hat auch diese eine Situation in der Pressekonferenz vorm Spiel gemerkt, wo er lange überlegt, dann so, anstatt zu sagen, dann werden wir gewinnen, sagt er, dann werden wir viel Freude haben am Montag. Ja, und das ist für mich schon auch ein Zeichen, dass, man sieht es ja auch beispielsweise an seiner Ausrichtung der Mannschaft, am System an sich. Das ist nicht mehr so dogmatisch. So, das ist mein Stil, das ist meine Taktik, so gehen wir das an, und alles andere ist alternativlos. Ja, wir haben schon viel über diese Zorniger Walter Quer- und Gegenvergleiche gesprochen. Und da lernt er. Ja, und das ist positiv. Punkt.
Ein ganz wichtiger Sieg für Tim Walter persönlich, für den VfB, aber als Gesamtes natürlich noch mehr.
Wäre eng geworden. Also ja, da muss man auch nicht um den heißen Brei rumreden. Also wer hätte er verloren, hätte das Ganze wahrscheinlich ein Ende gefunden diese Woche. Ganz ehrlich, muss man so sagen. Ja, das war schon spitz auf Knopf, sagt man so schön im Schwäbischen. Und das war natürlich allen Beteiligten anzumerken. Du hast auch gesehen in der Halbzeit, also hat auch Thomas Hitzelsberger, der Vorstandsvorsitzende, über den wir nachher nochmal sprechen, der war auch diese Woche auf Redaktionsbesuch bei uns, der hat das auch natürlich zugegeben. Also in der Halbzeit war schon,
War auch im Stadion in der ersten Halbzeit so eine grundgereizte Stimmung, fand ich.
Weißt du, ich kann das alles langsam nicht mehr ernst nehmen, diese ganze Pfeiferei und dieser Quatsch. Ja, also ich weiß nicht, vielleicht überinterpretiere ich tatsächlich, aber also ich habe einmal, zweimal genau hingeguckt, die lautesten, die bei uns an der Pressetribüne neben dran sitzen, die am lautesten gepfiffen haben, da war einer davon, der hat dann nachher beim 3-1 geschrien, einer geht noch rein. Ja, und das alles innerhalb von 90 Minuten. Also da muss ich mir einfach die Frage stellen, Leute, gibt's noch einen Mittelweg irgendwie? bitte?
Also ich sag ja, Spiegelbild irgendwie, alles das, was am Montagabend passiert ist, was auch ein Spiegelbild war, so ein bisschen im ja, negativen Sinne, das war eben wiederum die Geschichte rund um den Videobeweis, Schrägstrich Wario Gomez, der dann am Ende doch noch ein Tor geschossen hat, das gezählt hat, aber in der ersten Halbzeit sind natürlich auch wieder Dinge passiert, einmal ein Stürmerfoul aberkannt, dann einmal wieder eine minimale Abseitsposition und ich würde jetzt gar nicht mal versuchen, darüber diskutieren zu wollen, ja, wieder ist der gut Videobeweis, ist der nicht gut der Videobeweis, sondern eher so ein bisschen eine andere Sichtweise nehmen. Und das hat Professor André Bühler, der seines Zeichens auch schon mal bei uns Gast ist, auf Twitter eigentlich ganz gut dargestellt. Der hat nämlich nach dem Spiel gegen Nürnberg Folgendes zum Besten gegeben. Er hat gesagt, aus aktuellem Anlass meine Anmerkungen zum VAR und gar nicht mal als VfB-Vereinsbeirat, Klammer auf, als solcher rege ich mich nur über 5 nicht gegebene Tore in den letzten 2 Spielen auf, Klammer zu, sondern als Sportökonom. Denn als solcher sehe ich die Zukunft des Fußballs in Gefahr. Viele Zuschauer gehen ins Stadion, weil sie hier noch echte Emotionen erleben und ausleben können. Doch durch den VAR werden ihnen diese spontanen Emotionen genommen, weil man sich nicht mehr einfach so über ein Tor freuen kann. Jahrzehntelang hieß es im Fußballbusiness, wir verkaufen Emotionen. Mit dem VAR, so wie er jetzt gehandhabt wird, mag der Fußball vielleicht gerechter werden, er wird aber zweifelsohne eines seiner wichtigsten Verkaufsargumente beraubt, der Emotionen.
Das hast du wunderbar vorgelesen, Christian. Endlich haben wir das Internet ausgedruckt. Ja, das ist schon lange Zeit her, dass wir jemanden
dürfen. Ja,
ja. Ja, ich kann dem Herrn Bühler nur beipflichten, auch ohne einen kleinen Seitenhieb, den muss ich ihm noch geben. Hätte er damals, als er hier war, so auskunftsfreudig agiert, wäre das eine richtig runde Sendung geworden. Aber nein, also völlig unabhängig davon hat er natürlich recht. Ja, das ist tatsächlich, also so, dass du, ich meine, das kursieren auch entsprechende Videoschnipsel und GIFs im Internet, da siehst du mittlerweile Leute nach den Toren, die halt nicht mehr aufstehen, jubeln, sich um den Hals fallen, sondern die nur noch das Wahrzeichen machen. Ja. Ja. Hast du jetzt auch in der Cannstatter Kurve gesehen am Montagabend. Und ich meine, also das kann es doch einfach nicht sein, Leute. Ja, aber so. Und ich glaube, auch wenn du mit den Schiedsrichtern sprichst, off record sowieso, aber natürlich auch, sag ich mal, offiziell, dann hörst du da schon deutlich Signale raus, dass niemand mit der Situation zufrieden ist. Die auf dem Platz, die Ärmsten sind, schon am allerwenigsten, ja, die da entscheiden müssen oder es manchmal einfach gar nicht mehr tun. Du hast ja, das war, fand ich zum Beispiel erfrischend, dass bei dem, ich war's, das Gomez-Tor, das aberkannt wurde, das erste, da ging die Fahne sofort hoch. Ja. Und die Entscheidung hielt dann Stand im Endeffekt. Ja, das ist ja schon mal, fand ich schon mal positiv, weil das kommt ja nur noch selten vor, dass ein Linesman, dass der Linienrichter überhaupt noch irgendwie agiert, sondern die warten alle ab, kommt ein Piepser aus Köln oder eben nicht. Und das kann es einfach nicht sein. Ich find's schade, dass wir jede Woche drüber diskutieren müssen momentan und
aber ich finde es gut, dass wir diesen
Sinn und
Aspekt
Zweck des, ja. des zum des ganzen Themas sein.
Aber diesen Aspekt hatten wir halt noch nicht und das finde ich auch ganz gut, das mal zu beleuchten. Bei mir hat sich auch haben sich Freunde gemeldet auf WhatsApp nach dem Spiel und haben gesagt, weißt du was, du, als es dann diesen Handelfmeter gab, da bin ich schon gar nicht aufgestanden. Normalerweise drehe ich durch bei jedem Tor, bei jedem Elfmeterpfiff. Ich habe es über mich ergehen lassen. Es gab Elfmeter, der ging rein. Yo, ich habe es zur Kenntnis genommen und selbst beim 2-1, das er dann gezählt hat von Mario Gomez, lag ja ein Nürnberger Spieler lange auf dem Boden. Da haben andere zu mir gesagt, ich habe mich gar nicht gefreut. Ich konnte erst so halb jubeln und dann konnte ich so 100% jubeln, als ich gesehen habe, okay, der Schiri gibt das Spiel wieder frei. Und selbst der Stadionsprecher Holger Laser hat ja gefühlt 2 Minuten gewartet mit seiner Tordurchsage, weil irgendwie unklar war, ist es, zählt's? Dürfen wir feiern? Dürfen wir nicht? Und das ist ein bisschen der Aspekt, der echt krass ist.
Ich kann es ganz offiziell durchgeben. Tor für unseren VfB.
Genau.
Das war der O-Ton von Holger Laser. Ja, also Humor hat er, der Kerl. Das kann man ja, ist ja unbestritten. Der ist ja bei vielen nicht gut gelitten, ja, aber das ist natürlich, es wirkt sich einfach auf alle Aspekte, auf alle Facetten dieses, ja, dieses Ereignisses Fußballspiel aus und das ist, es kann nicht im Sinn und im Sinne des Spiels sein.
Ja, Punkt. Und es ist natürlich so, ich glaube nicht, dass du den Videobeweis zurück abschaffen willst, will ich persönlich auch gar nicht, ich will ihn halt nur optimiert oder moduliert und modifiziert, aber so ist es halt einfach Blödsinn, dass jedes zweite Tor irgendwie überprüft werden muss und eigentlich der Grundgedanke dieses Dings war ja, solche Sachen wie Phantomtore zu vermeiden. Also dass die ganz eklatanten Fehlentscheidungen nicht. Und wer nach Italien schaut oder sonst wo sieht, dass es einfach auch besser geht. Und in Deutschland habe ich einfach den Eindruck, dass dieser Videobeweis ein bisschen verbürokratisiert wurde und das ist mir too much.
Das ist halt, ja, wie es die Deutschen halt so gern machen.
Ne? Ja.
Wenn ich aus dieser ganzen Thematik, dass du innerhalb von 8 Tagen 5 Tore aberkannt bekommst durch die Entscheidung in Köln, was Positives rausziehen möchte, dann ist es definitiv der Fakt, dass Mario Gomez 4 davon quasi nicht erzielt hat. Ja? Ja. Aber schaut euch mal nochmal ganz genau, wenn ihr die Chance habt, das in Mediatheken oder irgendwo auf The Zone oder sonst wo nachzuvollziehen, schaut euch mal ganz genau die Abschlüsse von Mario an. Diese Abschlussqualität habe ich von ihm, seit er beim VfB Stuttgart zurück ist, nicht mehr gesehen. Die hatte er früher. Da hast du gewusst, schieß den Kerl irgendwie an, bring die Pille zu ihm, das Ding ist drin. Der hat richtig, der hat die Gier wieder, der hat den Grip in der Zweikampfsituation, hat astreine Abschlüsse hingelegt. Das eine in Sandhausen, wo er da quasi im Fallen links am Torhüter vorbei. Diese Tore machen nur ganz, ganz wenige Leute in Deutschland, auch in der Bundesliga. Gibt's da nur wirklich wenige. Marco Reus fiel mir beispielsweise ein. Oder wer gestern Mo Salah gesehen hat, bei ja, Salzburg gegen Wahnsinn. Liverpool, ja, aus einem irren Winkel mit dem rechten Fuß von der rechten Seite. Das sind Qualitäten, die haben nur ganz, ganz wenige. Mario hat sie und ich will wirklich hoffen, dass er sie bald auch wieder in mehrere reguläre Tore ummünzen kann. Er hat erst sein zweites reguläres Saisontor erzielt jetzt gegen Nürnberg, muss man auch mal sich überlegen. Ja. Und das kann dir einen entscheidenden Punch geben, einfach die Abschlussqualität, die er hat.
Was ich bei Mario Gomez beeindruckend finde und fand, ist halt dieser unbedingte Wille, den er zeigt und auf dem Platz gar nicht versteckt.
Das meine ich mit Grip. Ja, das meine ich mit Grip, ja.
Als er dieses, also du hast, das hat dich ja angeschrien als Zuschauer im Stadion, so nach dem Motto, und wenn ihr mir 9 abpfeift, dann mache ich den 10. rein. Und dieser Jubel beim 2-1 war dann so nach dem Motto, den pfeift ihr mir jetzt nicht zurück. Den pfeift ihr mir jetzt nicht zurück. Und das ist mit so einer Entschlossenheit gewesen. Ich glaube, dieser Jubel, ja, auch die ganze Kurve mitgenommen, das ist genau das, was der VfB in so einer lethargischen, also das war ja wirklich so ein bisschen so eine Lethargie, auch an diesem ganzen Abend, so, alles war so ein bisschen im Trott, fand ich, bis zu dem Elfmeter und bis zu dem 2-1 und dann war die Sache gedreht.
Ja, da gab es auch schöne Bilder von der Jubel-Arie von Mario Gomez, eins sah aus wie so ein FIFA 21 Cover, das war perfekt eigentlich, direkt mit der Bande und so. Ja, schönes Ding, ich habe es glaube ich auch genutzt für irgendeinen Artikel, den wir rund ums Spiel gemacht haben. Ja, kommen wir nachher glaube ich nochmal dazu, mit Blick auf das Spiel in Darmstadt zu Mario Gomez. Aber das sind schon positive Zeichen, die man da wahrnehmen kann gerade. Punkt.
Punkt.
Habe ich zum dritten Mal jetzt benutzt, den Move. Jetzt kann ich ihn nicht mehr bringen in dieser Sendung. Das ist mein
den Punkt-Move.
Den Punkt. Ja, echt? Das ist jetzt ist sozusagen mein Konto aufgebraucht. Ja.
Ich füge nachher ein Semikolon ein. Oh. Wird viel zu selten verwendet.
Ja.
Aber bevor wir uns über die 10 schönsten Satzzeichen aller Zeiten unterhalten, kümmern wir uns um die U-Mannschaften.
Ja, können wir gerne machen. Ich hätte ja gerne eingeführt damit, dass der VfB Stuttgart die abgewichste Truppe von Nötting geschlagen hat am Freitagabend und dadurch die Tabellenführung in der Oberliga Baden-Württemberg weiterhin innehat bis zur über die Winterpause, bis dann im Februar geht's glaube ich erst weiter. Die nächsten Spiele anstehen. Dem kam nicht so, denn das Spiel fiel aus, Platz war gefroren und ich habe dann einen Tag später war ich bei Kickers oben gegen Ravensburg und habe den Tobi Rathgeb getroffen, ja, der Co-Trainer von Paco Was bei der U21 und der hat mir dann schon gesteckt, dass es nicht mehr nachgeholt wird in diesem Jahr. Das heißt, Kickers hat dann gewonnen gegen Ravensburg, zum Teil auch echt ansehnlich gespielt und ist jetzt, so gab es wieder einen Tabellenführungswechsel und da bleibt es eben mal bestehen. Es sieht wohl so aus, dass der Nachholtermin noch vor Weihnachten bekannt gegeben wird, aber es wird irgendwo auf Mitte Februar rauslaufen. Und somit sind die Blauen Tabellenführer.
Und Göppingen ist auch noch vorbeigezogen. Ich glaube, die Kickers und Göppingen beide jetzt mit einem Punkt Vorsprung auf den VfB 2 mit einem leicht schlechteren Torverhältnis. Ja, jetzt steht die Tabelle erstmal so, aber mein Gott.
Ja, muss man einfach abwarten, ob sie diesen Drive, den sie die letzten Wochen ja unbestritten hatten, auch mit der Verstärkung immer wieder von oben, mit Teto Klimowitz, mit Tans Koulibaly und so weiter, ob sie den beibehalten können, dann wird das ein spannendes Rennen bis zum Ende. Ganz ehrlich. Und mal schauen, ob Jürgens Freies Prognose irgendwann noch eintrifft. Die Göppinger, die brechen ein.
Was ja. Ich mich nur frage, so rein aus organisatorischer Sicht, also können wir wahrscheinlich hier nicht beantworten, warum so ein Spiel auf Freitag 19 Uhr terminiert wird, wo es ja dann doch kühler ist und der Rasen mal zufriert und sonst was ist, ob das nicht vielleicht auch am Samstag 14 Uhr oder am Sonntag 14 Uhr funktioniert hätte, aber naja, ist nur so Fragen, die ich mir stelle.
Ja, das kannst du ja mal beim WV in der Goethestraße anrufen, mal gucken, was sie dir dazu sagen, ja, weil die machen ja den Spielplan für diese Ligen. Aber du, es ist so hinnehmen, fertig, ja. Dafür hat die U19 einen Tag später richtig gut hingelangt, ja. Das war ja das sag ich mal, Rematch des Saisoneröffnungsspiels gegen die TSG Hoffenheim. Beide Mannschaften sind in der U19-Bundesliga ganz vorne dabei. Der VfB hat das Hinspiel 0-0 gespielt im Schliens, da war ich dort, war ein richtig guter Kick, aber halt so ein 0-0 der besseren Sorte, wie man so schön sagt.
Schön.
Jetzt haben sie aber den bisherigen Tabellenführer geschlagen und damit sich die Tabellenspitze geholt. Zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Saison. Also Nico Willigs Truppe hat die letzten Wochen einen Lauf, das muss man einfach so sagen. Und beim 3-0 Benedikt Hollerbach getroffen, das zweite macht der Kapitän Per Lockel aus 25 Metern schön rechts unten rein. Und ganz ehrlich, schaut bei uns in der App vorbei, da wird das Video reingeklingt. Ihr müsst ein bisschen runterscrollen, aber das Video ist da. Das dritte Tor, Lee Eckloff. Das ist einfach, da siehst du, warum der eigentlich schon der U19 entwachsen ist. Er riecht die Situation, spürt die Unsicherheit. Der Hoffenheim-Verteidiger läuft mit einem unfassbaren Speed, mit hoher Aggressivität an, gewinnt den Ball und dann sieht er, der Torwart steht eben da, wo er steht, nämlich ein bisschen weit raus vor seinem Tor, vor seiner Linie und er chippt die Kugel butterweich und wunderschön aus, sag ich mal, 20 Meter rechts über. Geniales Tor und ich freue mich auf Lee, er wird mit nach Spanien reisen. Christian, du wirst das Trainingslager begleiten, dieses Mal das VfB Stuttgart, da wird Lee dabei sein. Und er hat auch diese Woche jetzt schon wieder mit den Profis trainiert. Und ich bin sehr gespannt, ob er wirklich auf dem Sprung ist oder ob er noch ein halbes Jährchen braucht. Das Tor war auf jeden Fall eine Augenweide.
Und ein Spiel steht ja noch an, auch für die U19, nämlich jetzt am kommenden Wochenende, Samstag, glaube ich, 12 Uhr. High Noon, DFB-Pokal, Viertelfinale gegen den VfB Bochum.
Richtig, das ist... Ich meine das Viertelfinale, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich könnte auch. Aber jedenfalls wichtiges Spiel, nochmal um den positiven Jahresabschluss quasi abzurunden. Die Jungs sind heiß, hat Nico Willig schon gesagt. Die sind noch heißer auf dem Mercedes-Benz Junior Cup, der dann Anfang Januar in Sindelfingen stattfindet. Aber es ist natürlich ein Spiel, wo sie jetzt nochmal zeigen können, dass sie, sag ich mal, diese tolle Saison von, also die letzte Runde, wo sie ja den Pokal geholt haben und im Meisterschaftsfinale standen, halt wirklich nochmal angehen wollen mit aller Kraft. Interessant ist auch, hat Nico mir erzählt, ist halt, also Bochum ist jetzt individuell lang nicht so gut besetzt wie der VfB, aber ist halt eine Mannschaft, die durch die Ruhrpott-Fußball spielt. Ja, kompakt, energiegeladen, aggressiv, Zweikampfführung. Also das ist mit Sicherheit eine Aufgabe, die man nicht so geschwind im Vorbeigehen erledigt. Und 12 Uhr, wer hingehen kann, Samstag, Highlight-Spiel auf jeden Fall.
Hat jetzt gerade nicht viel gefehlt, dass ich Herbert Grönemeyer anstimme. Aber das mache ich jetzt
mit
nicht.
Mit Bochum.
Oder? Tief im Westen.
Ja.
Schön, ne? Guckt euch an, wenn ihr Zeit habt, 12 Uhr am kommenden Samstag, VfB Stuttgart gegen VfL Bochum. Die U17 hat auch wieder so ein bisschen, auch so ein Spiegelbildspiel gehabt, ne, gegen die Kickers im Stadtderby.
Ja, die sind jetzt halt, also wenn man es positiv betrachten will, sind sie seit 6 Spielen ungeschlagen. Wenn man es negativ betrachten will, haben sie seit 3 Spielen keinen Sieg mehr geholt. Ja. Lagen 0-2 im Stadtderby gegen die quasi abgeschlagen hinten drin stehenden Kickers zurück und kommen dann durch eine Energieleistung zum 2-2, verlieren den Kapitän Rigon Spahiu noch mit Gelb-Rot, also in Unterzahl noch den Ausgleich gemacht. Ja, bleibt dabei. Diese Mannschaft wird mit dem, sag ich mal, Titelkampf in dieser Liga nichts zu tun haben. Mal schauen, was im Verbandspokal möglich ist. Jetzt haben sie am Samstag in Mainz, das letzte Spiel des Jahres, 14 Uhr. Die Mainzer sind, glaube ich, Zweiter, der VfB ist Fünfter. Wäre natürlich ein Sieg. Toll, weil man dann vielleicht noch ein bisschen dabei bleiben kann, auch wenn es nach oben abgerissen ist. Ich meine, es sind 14 oder 15 Punkte auf den ersten als Fünfter. Da hast du, wie gesagt, ich habe es schon oft gesagt, bei der Qualität der U17, U19 Bundesliga hast du mit solchen Abständen nichts mehr zu melden im weiteren Saisonverlauf normalerweise.
Wir werden es beobachten und euch dann auch noch in der nächsten Woche natürlich auf dem Laufenden halten, wenn wir dann auch, glaube ich, langsam in die Weihnachtspause gehen, so wie Mannschaften auch peu à peu des VfB Stuttgart. Was aber natürlich noch ansteht bis dahin, das ist zum einen ein Doppelpack für den VfB auswärts, sportlich und sportpolitisch. Die außerordentliche Mitgliederversammlung am kommenden Sonntag. Unter anderem natürlich mit dem Hauptprogrammpunkt oder Tagesordnungspunkt, wie man so schön sagt, der Wahl des Präsidenten.
Ja, Christian Riedmüller hat wieder eine Stimme. Haben wir diese Woche schon gemerkt. Er hatte am einen der letzten großen Heads-Up-Termine bei der Courage Gerling letzten Sonntag platzen lassen müssen, weil er einfach keine Stimme mehr hat. Ich meine, ist auch verständlich, wenn du seit 4 Wochen tourst, schläfst kaum, bist jeden Abend auf zwei Veranstaltungen und redest dir den Mund fusselig. Unabhängig dessen, was da natürlich gelaufen ist in der Woche zuvor, ja, als es diese Aufregung gab um einen Monate alten Screenshot, glaube ich weiterhin, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist, dass die Sachlage nicht entschieden ist. Wie siehst du es denn du, Christian?
Sehe ich ähnlich. Also wenn man versucht, sich so ein bisschen umzuhören, gibt es jetzt wenige Mitglieder, die ich kenne, die sagen, jawohl, meine Entscheidung steht schon. Sondern ich glaube, dass sehr, sehr viele sogenannte Unentschlossene am Sonntag dahin gehen und sich wahrscheinlich dann einfach diese Abschlussstatements anhören und möglicherweise dann auch aufgrund dessen abwägen, wen sie da wählen. Ich würde auch sagen, dass da noch gar nichts durch ist und eigentlich noch alles offen.
Ich glaube, darauf kommt es an. Also auf diese beiden Reden, auf diese beiden Plädoyers oder wie man immer das nennen möchte, vor den Mitgliedern. Bin auch gespannt, wie viele kommen werden, wie viele mobilisiert werden für die Schleierhalle. Wie man so hört aus Vereinskreisen, ist das Thema Abstimmungstechnik wohl ganz vorne auf den To-Do-Listen gestanden. Ja, es gibt jetzt wohl was, irgendein Modell mit QR-Codes, die man scannen muss, mit dem Ex-Anbieter des bei der letzten Mitgliederversammlung, als Dietrich dann am Tag danach zurücktrat, mit dem Ex-Anbieter steht man weiterhin im Clinch, geht vor Gericht. Die ganze Geschichte haben wir auch schick dazu auf den Homepages, der die Sachlage nochmal aufarbeitet. Wie, wenn ich richtig informiert bin, wird auch ein Antrag wohl draufgenommen, mit dem man diese Thematik für zukünftige Veranstaltungen lösen möchte, nämlich indem es dann doch wieder die Option gibt, notfalls mit Karten abzustimmen, wenn die elektronischen Möglichkeiten nicht gegeben sind aus irgendwelchen Gründen. Jetzt aber nochmal zurück zu diesem Wahlkampf. Wir hatten ja die beiden Herren auch hier in einer unserer letzten Folgen. Man muss diese Leak-Nummer tatsächlich, die muss man da leider außen vor lassen, aber ansonsten finde ich es grundsätzlich angenehm, wie sich's dargestellt hat die letzten Wochen. Also ich hatte ja wirklich anfangs ein bisschen so das Bedenken, dass auch mit Blick auf die Dietrich-Periode, dass es halt wirklich zu einer Schlammschacht wurde, das ist es nicht geworden. Auch wenn manche Kräfte das versucht haben, Stichwort Screenshot. Ich bleib dabei, der VfB hat zwei gute Kandidaten, beziehungsweise die Mitglieder haben zwei gute Kandidaten, für die sie sich dann jeweils entscheiden können. Bin sehr gespannt auf den Sonntag. Wie sieht denn unser Programm aus, Christian, am Sonntag?
Work, work, work. Das ist wahrscheinlich so unser Motto. Ja, wir sind natürlich für euch am Start, versuchen euch so gut es geht bestmöglich auf dem Laufenden zu halten mit Live-Blog, mit schnellen Stücken, mit allen Informationen, die ihr braucht, falls ihr nicht vor Ort sein solltet oder auch falls ihr vor Ort seid und so ein bisschen den Second Screen nutzt. Da werden wir versuchen, zusammen mit den Kollegen aus dem Sportressort euch da einen guten Service zu bieten. Den ganzen Tag über bis in den Montag hinein. Also es geht sozusagen den fließenden Übergang von der Mitgliederversammlung zum Auswärtsspiel in Darmstadt.
Ja, jetzt würde ich aber gerne noch mal hören, was unser Vorstandsvorsitzender, er Sportvorstand ist er auch in Personalunion, Thomas Hitzelsberger zu Sonntag zu sagen hat. Wir hatten den nämlich zu Besuch, den Thomas Hitzelsberger, die Woche zum Hintergrundgespräch. Wir haben ein Video mit ihm gedreht in neulich im Newsroom, so heißt die Serie, wo Politiker, Funktionäre immer wieder regelmäßig hier vorbeischauen. Und es wird auch ein großes Interview geben, das wohl Freitag, wenn ich richtig informiert bin, dann auch zu lesen sein wird, beziehungsweise auch in den Printtiteln entsprechend erscheint. Wir haben ihn gefragt, ob er denn eigentlich einen Favoriten hat für Sonntag, für die Wahl.
Also es ist so, dass ich mich gar nicht eingemischt habe jetzt in den Wahlkampf. Ich glaube auch, das wär falsch. Es ist so, ich wünsche mir einfach einen Partner an der Seite, der auch den Verein knallhart analysiert, der die richtigen Schlüsse zieht und zusammen mit mir diese Veränderungen herbeiführt, die notwendig sind. Dasselbe Interesse hat, und das habe ich auch schon rausgehört von beiden, Ruhe in den Verein zu bringen. Ich denke, das ist extrem wichtig. Das wünsche ich mir, einfach jemanden, mit dem ich zusammenarbeiten kann. Aber ich bin da auch sehr zuversichtlich nach all dem, was ich gehört habe, dass es der Fall sein wird. Denn das ist auch Grundvoraussetzung, dass, wenn man es mal sagen kann, dass wir die Spitze darstellen des Vereins, der Präsident und ich als Vorstandsvorsitzender, dann wird es uns nur gelingen, wenn wir zusammenarbeiten. Und darauf freue ich mich, auf jemanden, der auch so motiviert ist, wie ich das bin, und im Team alles hinbekommt.
Das Potenzial sehen Sie in beiden Kandidaten?
Absolut, ja. Absolut.
Ja, cleverer Bub, der Thomas, ne? Was soll er auch sagen? Er kann sich jetzt natürlich nicht auf die Seite eines Kandidaten schlagen, aber er ist einfach, also grundsätzlich absolut integer. Auftritt war super hier. Es war ganz interessant zu sehen. Er war auch bei uns in der 10-Uhr-Konferenz. Das ist die 10:30 Uhr-Konferenz. Das ist die große gesamtredaktionelle Konferenz, die jeden Morgen stattfindet, von allen Ressorts, Chefredakteure und so weiter. Die waren natürlich top besucht. Das ist nicht oft so, ja. Ob des Gastes, und danach habe ich mit vielen Kollegen gesprochen, die halt nichts mit Sport zu tun haben, ja, die ihn halt so zum ersten Mal so wirklich aus der Nähe erlebt haben, und alle so, Mensch, ist der immer so gut? Ja, das habe ich von ganz vielen gehört, weil er einfach, ja, der ist, der er ist, ja, und ich bin auch sehr gespannt auf das Interview, weil er hat schon, es ist ja ganz oft so, wenn du Interviews führst, dass derjenige ein bisschen verschlossen ist und mit der Wahrheit hinterm Berg hält. Und man muss viel zwischen den Zeilen lesen. Thomas Hitzlsperger war doch recht offen, war ein gutes Gespräch mit den Kollegen. Marco Schumacher dabei, Dirk Preis, unser Sportchef dabei. Bin sehr gespannt auf das Interview, das dann nachher freigegeben wird. Und das ganze Video-Interview, das neulich im Newsroom, könnt ihr natürlich jetzt schon bei uns in der App nachvollziehen. 5 Minuten lang ist es geworden.
Ist natürlich klar, was Thomas Hitzlsperger zweifelsfrei hat, ist das, was man dann so gemeinhin Charisma nennt und Ausstrahlung.
Danke, Christian. Kam ich gerade 2 Minuten lang nicht drauf, genau darauf.
Ja. Damit bin ich doch da. So ein bisschen so Häppchen hinwerfen. Natürlich, was wir natürlich auch wissen, dass Thomas Hitzlsperger aufgrund seiner Zeit auch unter anderem als ARD-Experte natürlich auch bestens weiß, wie Medien funktionieren, wie Kommunikation funktioniert. Was man sagen sollte, nicht sagen sollte, hören will, nicht hören will. Und deswegen ist es eigentlich eine ganz interessante Gemengelage. Ich glaube, sagen wir es mal so, da war der VfB auf der Position schon schlechter aufgestellt in seiner Vergangenheit.
Das ist ein wunderbarer Satz, der diesen Themenblock abschließt, Christian. Insofern würde ich jetzt...
Ich werde schon ganz rot hier, das ist Wahnsinn.
Ich würde dafür
plädieren... Man merkt, es ist bald Weihnachten.
Ja, ich würde jetzt dafür plädieren, dass wir uns dem anstehenden Spiel, dem vorletzten des Jahrzehnts für den VfB und dem letzten der Zweitliga-Hinrunde widmen. So,
ja, Darmstadt halt.
Darmstadt halt, genau. Baustelle Böllenfalltor habe ich mir aufgeschrieben. Ja, es ist, also wer nochmal so ein bisschen den ursprünglichen Charme eines der geilsten deutschen Stadien verspüren möchte, der gehe bitte am Montagabend nach Darmstadt. Denn ein Teil der Erdwelle sind noch da. Der Auswärtsblock ist, glaube ich, noch die alte Bausubstanz, beziehungsweise was heißt Bausubstanz? Sind einfach aufgeschüttete Erdwelle. Ja, im Endeffekt mit ein paar Wellenbrechern so reingerammt. Schön. Das ist so
wie
mega.
Wie das Unkraut rausschießt.
Also einfach großartig. Ich kann das jedem nur empfehlen. Stadion wird im laufenden Prozess umgebaut, schon eine Weile. Ja. Glaube ich, gegen, sag ich mal so, spätestens Saisonende wird es fertig werden. Je nachdem, wie hart der Winter wird, wie gut die schaffen können. Aber ist einfach, hat Charisma, Charakter. Ah. Ja. Ist ein Stadion, das es so eigentlich nicht mehr gibt in den oberen Spielklassen, und deswegen einfach hingehen und den VfB supporten vor Ort. Braucht er auch, glaube ich, den Support, denn Darmstadt ist so die klassische Zweitligatruppe. Bisschen bieder, aber eklig, kampfstark, zweikampfstark, aggressiv in 1-gegen-1 Duellen, und damit ein Gegner, den der VfB Stuttgart schon ein paar Mal vor der Brust hatte in dieser Saison, und wie wir wissen, ging das nicht immer gut aus.
Das ist das, was ein Philipp Meisel dann gerne Lackmustest nennen würde. Wenn der VfB nach einem Erfolgserlebnis zu Hause auswärts bei einem, wie du so schön gesagt hast, ekligen Gegner bestehen muss, und das ist jetzt die Chance für den VfB, und das ist, deswegen würde ich jetzt also dieses Mal so ein bisschen den positiveren Dreh sehen wollen. Es ist eine Chance für den VfB, punktetechnisch mit der Aufstiegssaison vor 3 Jahren gleichzuziehen, glaube ich sogar, wenn es um die Bilanz nach der Hinrunde geht, und einfach auch die Möglichkeit, einfach jetzt mal richtig Ruhe wieder reinzubringen in diesen ganzen Laden. Ja, wenn du jetzt einfach zu Hause 3 Punkte geholt hast, auswärts nachlegst, meinetwegen Darmstadt, Hannover, auswärts 4 Punkte. Ich glaube, dann können wir alle von einer okayen Hinrunde sprechen.
Ich setze da gleich an, aber erstmal will ich hören, was unser Experte zu sagen hat.
Die Mein VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Der SV Darmstadt ist, ja, man würde sie jetzt vielleicht nicht als Ballbesitzmannschaft bezeichnen, aber sie sind schon ein Team, das auch ganz gerne selber den Ball hat. Im Ballbesitzspiel sind sie ganz gut strukturiert, haben ganz gute Ideen und auch ganz gute Fußballer. Allerdings sind sie eigentlich nie in der Lage, diesen Ballbesitz auch mal zu erzwingen. Das liegt hauptsächlich daran, dass sie defensiv extrem passiv sind. Also wenn sie den Ball nicht haben, dann ziehen sie sich sehr konsequent und sehr weit zurück, spielen dann meistens ein 4-4-2-Mittelfeldpressing wo sie auch ganz gut aufgeteilt sind, stehen ganz gut im Raum, sind ordentlich organisiert. Ist jetzt aber auch nichts Besonderes, was sie da machen. Sie haben jetzt natürlich noch ein bisschen Zeit bis zum Stuttgart-Spiel, um am Pressing zu arbeiten. Aber dass sie da jetzt auf einmal das Top-Niveau erreichen von einer Mannschaft wie Sandhausen oder wie vom HSV, das ist eher unwahrscheinlich. Das heißt, die Konstellation spricht schon eher für den VfB Stuttgart. Du hast auf der einen Seite eine dominante Ballbesitzmannschaft, auf der anderen Seite eine Mannschaft, die auch ganz gerne den Ball hätte, aber eben nicht so dominant ist. Und das spricht eigentlich immer für die dominantere Mannschaft, weil die dann eben den Ball haben wird. Trotzdem gilt es vor allem auf das Konterspiel von Darmstadt aufzupassen. Da haben sie einige sehr gefährliche Spieler, beispielsweise den Rechtsaußen Marcel Heller, der mit hohem Tempo immer wieder in die Spitze startet. Da muss man sich nur mal an das Gegentor vom VfB Stuttgart gegen Nürnberg zurückerinnern. Da muss der Linksverteidiger auf jeden Fall deutlich aufmerksamer sein, damit er Hellers Läufe verteidigen kann, als eben in dieser Situation. Da haben sie noch, Dosun ist ein wichtiger Anker, dann haben sie mit Melem jemanden, der im Passspiel und mit Fernschüssen gefährlich ist. Kempe ist ein guter Freistoßschütze. Da gilt es also trotz allem sehr, sehr aufmerksam zu sein in der Defensive.
Irgendwie, Christian, kam mir das gerade so ein bisschen bekannt vor.
Ja?
Ja, nämlich habe ich mich an die Sendung vor 2 Wochen so zurückerinnert, als Derby anstand und dann Sandhausen. Da hat ein gewisser Christian Pavlic die ganze Zeit davon fabuliert, dass er diese Spiele nur im Paket bewerten will. Und jetzt auf einmal ist die große Chance wieder gegeben, Ruhe reingekommen und so weiter und so fort. Leute, ich bin mittlerweile echt, also was Auswärtsspiele bei solchen Gegnern angeht, ich bin da mittlerweile sehr, sehr vorsichtig. Würde es mir natürlich wünschen, denn es ist für die Gesamtsituation ist es unabdingbar. Du musst mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen. Du musst dann versuchen, über Spanien das Trainingslager wieder Schwung aufzunehmen. 28. Januar geht's weiter. Das bedingt natürlich 2 im Idealfall Siege jetzt noch gegen Darmstadt und Hannover. Aber ich glaube echt, dass es mit Vorsicht zu genießen ist, was da jetzt ansteht für den VfB Stuttgart.
Ich bleib dabei, dass man das im Paket betrachten muss. Ich bleib auch dabei, dass eine 6. Niederlage einfach nicht mehr eintreten sollte in der Hinrunde.
Wäre das nicht schon?
Das wäre die 6. Also 5 sind's. Und insgesamt übrigens in der Aufstiegssaison vor 3 Jahren waren es am Saisonende 7 Niederlagen.
Ja.
Das ist einfach jetzt nochmal wichtig. Wie gesagt, du hast jetzt das Momentum. Eigentlich ein Wort, das meine ich gar nicht mehr so, das schon fast auf dem Index steht. Aber du hast es jetzt aufgrund dieser 2. Halbzeit und musst das mitnehmen. Aber, und jetzt kommt der Punkt, da ist nämlich auch noch ein Gegner, der mitspielt. Und ich finde auch da, übrigens spielplantechnisch finde ich das ganz interessant, ist mir nämlich auch aufgefallen, dass dann der HSV, der übrigens punktgleich ist mit dem VfB, dürfen wir auch nicht vergessen, also jetzt auch keine rosige Hinrunde spielt, aber dass der HSV diese, wie du sagst, ekligen Auswärtsspiele immer kurz nach dem VfB hat. Also die haben ja dann auch in Osnabrück verloren. Die spielen jetzt am Wochenende in Sandhausen und Darmstadt 98 spielt jetzt vor Weihnachten noch daheim gegen den VfB und dann gegen den HSV. Also das ist echt so ein Wegweiser auch noch bis Weihnachten. Ich glaube, da werden wir schon ein Stück weit schlauer sein, wie es um die Mannschaften bestellt ist.
Ja, kann noch mal viel passieren. Ich meine, Bielefeld hat sich jetzt die Position da oben schön erarbeitet, aber dahinter ist noch viel los. Auch Heidenheim spielt, glaube ich, spielen die gegen Hannover, meine ich jetzt am Samstag?
Heidenheim spielt gegen Bielefeld.
Na, gegen Bielefeld, stimmt, ja genau. Ja. Also da ist schon noch einiges geboten. Wäre natürlich ideal für den VfB, wenn er nachlegen könnte, auch nochmal, da müssen wir leider zur Sprache bringen, die Situation Tim Walter. Ich meine, er steht weiterhin unter Beobachtung, das ist einfach zweifelsohne so, ja. Hat auch Hitzlsperger im Gespräch gestern gesagt, dass sie da genau hinschauen, dass sie aber auch, er hat, wie es clever ist, immer wieder den positiven Ausstieg gefunden aus solchen Themenblöcken. Wir reden viel, da entwickelt sich was, wir haben ganz genaues Auge drauf und führen den Trainer, also er meinte damit, wie mit wir meinte er Mislintat und sich, den Trainer dann auch schon mal ein Stück weit, also das ist schon mal gut, da sind keineswegs irgendwie Brüche da, geschweige denn Tischtücher zerschnitten, sondern da arbeitet man gemeinsam dran, ist natürlich unzufrieden mit der Ergebnissituation, mit den vielen Niederlagen, nichtsdestotrotz sieht man eben auch und das überwiegt die positiven Aspekte, die positiven Ansätze und es kommt natürlich darauf an, dass die Mannschaft und Trainer weiterhin liefern.
Wenn man so möchte, kann man sagen, Tim Walter hat quasi sowas wie eine zweite Chance oder Chance auf Wiedergutmachung mit Blick auf so diesen Trend. Wir haben uns unterhalten nach dem Sieg beim HSV im DFB-Pokal, wo wir den Plan B besprochen haben und alles und da hat die Mannschaft es verpasst, diesen Schwung mitzunehmen und diesen positiven Trend mitzunehmen. Jetzt ist wieder die Chance da. Man hatte nach einer schwächeren ersten Halbzeit den Turnaround geschafft, hat das Spiel gewonnen und jetzt hat man wieder passend zum Feste, ja, die Möglichkeit, diesen Schwung mitzunehmen und das ins Positive umzuwandeln. Und auch da, ich finde, zweimal sollte das nicht passieren, dass man das dann wieder wie so ein kleines Kartenhaus irgendwie zum Einsturz bringt.
Ja, klar, ist gefährlich. Zumal auch Hannover nochmal einen richtigen Brocken darstellt als Jahresabschluss. Das ist ja jetzt nicht, die stehen hinten drin, klar. Und
wobei ich froh bin, dass die mittlerweile ihren ersten Heimsieg gefeiert haben. Das wäre so ein typisches, ausgerechnet VfB-Spiel. Aber gut.
Ja, sportlich gesehen, haben wir ja vorher schon lang drüber gesprochen. Ich finde, Gomez musst du gesetzt sehen für dieses Spiel. Auch wenn jetzt dieses 4-1-4-1 der VfB gegen Nürnberg gespielt hat, der Mannschaft am Anfang so ein bisschen, ja, vielleicht der Anzug nicht ganz so gepasst hat, die haben sich da reingearbeitet, aber Gomez, wie gesagt, aufgrund seiner Griffigkeit, aufgrund dessen, wie er auf dem Platz auftritt, und ich meine, lass jetzt mal, okay, die Tore sind aberkannt worden, aber ich meine, der hat einfach gerade den richtigen Zug und die Abschlussqualität wieder gefunden, und das geht also für mich nur darum, wie baue ich drumherum, spiele ich mit einer Spitze, spiele ich mit zwei Spitzen. Was würdest du denn machen, Christian, wenn du am Montag in Darmstadt in der alten Kabine, da unten, wo der Schimmel von den Wänden und so weiter.
Das ist übrigens sensationell. Jeder, der auch schon mal da drin gewesen ist, auch dieser Pressekonferenzraum, das ist eigentlich kein Raum, das ist eher so ein...
Ja, wobei ich nicht weiß, ob es noch so ist. Also ob sie mittlerweile schon so weit umgebaut haben, dass das noch, dass das schon wieder neu...
Aber also letztes Mal, als ich dort war, war es quasi eine erweiterte Besenkammer. Aber das macht es auch sympathisch.
Ja, klar.
Ja, das finde ich auch toll.
Natürlich.
Also ich würde vermutlich auf die Elf gehen, die die zweite Halbzeit gespielt hat am Montag. Also mit, die Frage ist, was machst du mit Daniel Didavi? Auch da bin ich wiederum skeptisch. 45 Minuten, da hast du auch gesehen, der hat sich ausgepowert. Setzt du überhaupt auf ihn?
Besteht auf die Gefahr, ihn zu verheizen? Das diskutiere ich nicht. Nee,
gut,
nein.
Und dann ist aber die Frage, fängst du mit ihm an?
Du fängst mit ihm an, okay. Weil du weißt, er wird nicht länger als 60 können. Selbst wenn er wenn er wirklich an die Grenzen geht, wird er ungefähr 60 Minuten zu leisten imstande sein. Und auch wenn jetzt natürlich am Anfang da oder gegen Nürnberg nicht alles geklappt hat, kann es nicht nach so einer langen Phase. Du als Spieler brauchst doch wieder Sicherheit in solchen Aktionen. Da ist Training vollkommen aus, das ist Makulatur, ja. Also Wettkampf ist was völlig anderes. Ich habe ihn nicht so mau gesehen wie manch anderer. Er hat sich immer wieder versucht, in eine entsprechende Position zu bringen, hat auch versucht, immer wieder mal durch ein Tackling ein Statement zu setzen. Du brauchst ihn als Führungsfigur für die Mannschaft sowieso, unabhängig vom sportlichen Wert, würde ich definitiv ihn aufstellen.
Und zwar von Anfang an.
Ja.
Ich würde mit dem Gedanken spielen, möglicherweise mal zu schauen, wie sich das Spiel entwickelt und ihn dann als zusätzliches kreatives Element dann bringen, wenn es nicht laufen sollte. Würdest du nicht so machen?
Nein, weil wenn was passiert, hast du das Problem, dass du zweimal wechseln musst, um den einen und denselben Effekt zu erreichen. Lass ihn spielen, gucken, wie lang es geht und dann mal schauen. Übrigens würde ich es genauso mit Silas handhaben. Ich würde ihn nicht von Anfang an bringen, einfach weil mir diese Qualität, diese Wildheit, diese auch ein Stück weit Emotionen, die er reinbringt, denn die Fans sind dann plötzlich ganz anders drauf, wenn der kommt. Das ist wie damals mit Daniel Ginczek, da ist der Mercedes-Benz Arena das Dach abgeflogen, als der vom Aufwärmen zur Bank lief. Ja. Sowas ähnliches ist das jetzt schon. Ja. Und er hat bewiesen, ich glaube, er hat 12 Spiele, 7 Einwechslungen, dabei 4 Tore. Also das ist eine Qualität, die würde ich mir als Trainer aufheben.
Das ist ein Punkt, da bin ich absolut bei dir, das stimmt. Silas ist so einer, der richtig nochmal was bringt, wenn er eingewechselt wird. Also, vielleicht hast du mich gerade sogar sowas wie überzeugt, aber Hauptsache das Ergebnis stimmt am Ende, ne? Und das Spiel auch, die Art und Weise und das Dagegenhalten, vor allem ganz wichtig, wieder den Kampf annehmen und zwar bitte von der ersten Sekunde, auch gegen Nürnberg ist das Tor in den ersten 10 Minuten gefallen, du kannst dir nicht leisten, am Böllenfalltor anzufangen und die ersten 3-4 Minuten vor dich hinplätschern zu lassen.
Einfach mal in Führung gehen wäre, glaube ich, wichtig. Wir werden nächste Woche drüber sprechen.
Wirklich?
Werden wir,
Werden wir.
Können wir vielleicht schon mal ankündigen, wir haben dann die letzte Aufnahme dieses Jahres, blicken dann noch auf das Hannover-Spiel voraus und gehen dann so in eine kleine, kurze Winterpause, ähnlich wie der VfB Stuttgart auch. Ich denke, wenn alles normal läuft, wenn du aus dem Trainingslager zurück bist, wird man wieder aufnehmen, so rechtzeitig vor Rückrunden Fortgang. Start ist es ja nicht, genau. Weil der ist ja schon eigentlich gegen
Das dann Hannover. Auswärts Heidenheim unter der Woche, glaube ich, irgendwie. Ne?
Ja, das ist, die fangen mit der englischen Woche quasi an, glaube ich, Mittwochabend, das ist schon terminiert, ja. Jo, Was können wir noch erzählen? Wir haben kein Gewinnspiel mehr, das ist schade. Wir haben natürlich weiterhin unsere WhatsApp-Hotline.
Also offen. Nicht kein Gewinnspiel, nie mehr.
Aber für dieses Jahr halt eben nicht. Ja, ja, genau. Und du hast deinen zweiten Auftritt in unserem Instagram-TV-Format diese Woche.
Oh mein Gott!
Ja, wir Wahnsinn. Freuen uns alle, ganz gewaltig. Ja, nee, aber vielleicht auch nochmal was ganz Nettes. Immer, wir nennen es VfB Kompakt 3x3 in 3. Das heißt, drei Themen, drei Einordnungen in maximal 3 Minuten Video über Instagram-TV abzurufen und natürlich auch in unsere App abzurufen, und bin mal gespannt, was sich der liebe Christian einfallen lässt da an für diese Folge.
Ich verspüre schon wieder Druck, ich kenne das. Dann bleibt uns noch natürlich darauf hinzuweisen, 0160 989 35788. Klar, gerne per WhatsApp Voicemail eure Eindrücke zum Spiel, aber worüber wir uns bestimmt auch freuen würden, ist, wenn irgendjemand von euch vor Ort ist, im Gästeblock in Darmstadt und hinterher Lust hat, so einen kleinen Lebensbericht uns auch zu schildern. Das können wir, glaube ich, auch mitnehmen. Natürlich. So, wie ist das eigentlich so, dieses Erlebnis Böllenfalltor, solange es noch einigermaßen so steht, wie es steht.
Appleboy. Ja. Appleboy. Ja.
In diesem Sinne, langes Wochenende. Sinne,
nächste Woche gibt's viel zu sprechen. Meine Herren, du. Also, bis dahin. Ciao, ciao.
Tschö.
Podcast, der Mein VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.